und herzlich willkommen beim Podcast von LittlePlan. Ich bin Alina, Ärztin in Weiterbildung zur Kinder- und Jugendmedizinerin.
Und ich bin Maike, Rettungssanitäterin und Mitgründerin von LittlePlan.
Gemeinsam sprechen wir über Erste Hilfe und Kindernotfälle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von LittlePlan. Ich sitze hier mit Alina und würde gerne heute mit Alina über das Thema sprechen. Nüsse nein, aber Nuss muss ja. Wie passt denn das zusammen? Hallo Alina.
Ja, hi.
Ich habe mir überlegt, wir haben ja eben an Instagram-Post mit Lynn gesessen und da ging es natürlich um Nüsse, um Aspirationsgefahr, also Gefahr, dass Nüsse verschluckt werden, aber auch um Nussmus. Und lass uns doch noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir wirklich tief in das Thema reingehen. Warum sagt man eigentlich immer, Nüsse bitte bei Kindern unter 4 Jahren, unter 3 Jahren fernhalten? Wie ist denn da genau der Wortlaut?
Also es gibt eine ganz klare Empfehlung von der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, also bis zum 3. Geburtstag, bitte keine ganzen Nüsse verabreichen. Was ist da der Hintergrund? Ich glaube, die am meisten angstbehaftete Frage, die uns in den Erste-Hilfe-Kursen gestellt wird, ist, was tue ich, wenn sich mein Kind verschluckt? Und welche Gegenstände oder welche Lebensmittel sind besonders gefährdend beim Verschlucken? Das sind die, die die Luftröhre oder Teile der Luftröhre, sprich also die großen Bronchien, komplett verschließen können, also die dann zum Ersticken führen können. Und da ist so eine Nuss, die ist schön glatt, die ist rund, die passt sich an so eine an so eine Luftröhre gut an, ist dann natürlich einfach prädestiniert.
Ist typisch verstopft.
Genau.
Sagen wir, verstopft in die Luftröhre.
Genau.
Wie kann es denn überhaupt kommen, dass so eine eine Nuss in eine Luftröhre kommt? Gehört die nicht in die Speiseröhre?
Im besten Falle ja, genau. Das Problem ist, dass Kinder in ihrem Schluckakt noch nicht so routiniert sind wie wir Erwachsenen. Die Säuglinge können im Gegensatz zu uns Erwachsenen ja tatsächlich sogar atmen, während sie schlucken. Das hat einfach den Hintergrund, dass der Kehldeckel sich beim Schluckakt nicht vollständig schließt, um zu gewährleisten, dass die Kinder nicht mit jedem Schluck an der Brust oder in der Flasche absetzen müssen. Weil schlucken und atmen gleichzeitig geht nicht und das wäre eine ziemlich ineffiziente Ernährungsform eines Säuglings, wenn er an der Brust trinken würde und dabei aber nicht atmen könnte. Dementsprechend ist es so, dass Kinder ja häufig dann auch noch, auch wenn sie schon größer sind und sich dieser Reflex so ein bisschen verwachsen hat, dann auch noch zusätzlich manchmal so ein bisschen gierig sind, ein bisschen hastig beim Essen und dann atmet man halt mal schnell ein und ohne, dass man gekaut hat, ohne, dass es eigentlich in die, ohne, dass man aufgepasst hat, ist es eben anstelle in der Speiseröhre dann doch in der Luftröhre gelandet, weil der Kehldeckel sich nicht schnell genug verschlossen hat.
Der Kehldeckel sitzt ja im Prinzip runtergerechnet über Speise und Luftröhre und entscheidet dann, was er wo reintut, ne?
Ja, der macht jetzt nicht einen Unterschied zwischen Speise und Luftröhre und pendelt so hin und her, sondern er verschließt bei jedem Schluckakt, verschließt er die Luftröhre. Also die Luftröhre sitzt vor der Speiseröhre im Hals und der Kehldeckel, der schließt sich jedes Mal nach unten wie so ein wie so eine Falltür, wenn man möchte. Beim Schluckakt, das heißt Flüssigkeit oder feste Gegenstände, die geschluckt werden, können eben über den Kehldeckel rüberrutschen in die Speiseröhre.
Und da kann sein, dass der mal offen steht, wenn man dabei läuft oder vielleicht irgendwas plappert oder...
Genau, oder tief mal einatmen, ja. Ne, weil man gerade sich irgendwie aufgeregt über irgendwas wundert, wie auch immer. Wie gesagt, beim Säugling ist es so, dass der sich eigentlich gar nicht richtig verschließt, damit Atmen und Trinken gleichzeitig möglich ist. Und gerade im Kleinkindsalter, da ist der Übergang natürlich fließend. Es ist nicht so, dass mit einem Jahr plötzlich der Kehldeckel mit jedem Schluckakt schließt, sondern das ist natürlich ein Prozess und dementsprechend funktioniert das manchmal noch nicht so 100%.
Was passiert denn, wenn jetzt so eine Nuss in die Luftröhre gekommen ist? Du hattest eben gesagt, es kann zum Verschluss führen, dass das verstopft ist. Gibt es noch eine weitere Gefahr?
Ja, also wenn die Luftröhre sich verschließt, dann ist die Gefahr natürlich extrem groß, weil dann habe ich keinen Umweg für die Luft mehr, um in zumindest Teile der Lunge zu gelangen. Dann habe ich wirklich eine akute Situation, in der das Kind massiv gefährdet ist, sofort zu ersticken.
Kurze, ich unterbreche dich kurz. Woran erkenne ich so eine Situation?
Ja, die tritt ja in der Regel dann auf, wenn das Kind Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, wir sitzen sitzen meistens irgendwie am Tisch oder es kann natürlich auch mal ein Spielzeug sein, was verschluckt wird, ne? Es ist das Kind ist am Spielen und man merkt das dann dadurch, dass sich die Situation ganz plötzlich einfach ändert, ne? Zum Beispiel aus dem ruhigen Essen, aus dem ruhigen Spielen heraus entsteht plötzlich Panik. Das Kind schnappt vielleicht nach Luft, fängt an zu husten, denn das ist der erste natürliche Reflex, um so einen Fremdkörper loszuwerden. Läuft eventuell rot oder dann sogar blau an und es entsteht von jetzt auf gleich einfach Panik und Hektik.
Und was kann ich als Eltern tun in dem Fall?
Ja, das sind eben die entsprechenden Maßnahmen, die wir auch in unseren Kursen vermitteln. Man wechselt sich hier ab zwischen Klopfen auf den Rücken und Kompressionen auf den Thorax, also auf den Brustkorb, auf das Brustbein. Da würde man zunächst beginnen, 5-mal zwischen die Schulterblätter zu schlagen mit dem Handballen. Am besten abwechselnd, links nach rechts. Ganz oft schafft man so schon, den Gegenstand oder das Lebensmittel zu mobilisieren, dass es also aus dem Kind wieder rausfliegt, in Anführungsstrichen. Wichtig dabei ist, dass man bei einem Säugling den in den sogenannten Fliegergriff nimmt, den Kopf so ein bisschen fixiert und dann aber den Kopf tiefer hält als den Magen, ne, weil wir machen uns die Schwerkraft zunutze. Bei einem größeren Kind würde man sich das Kind übers Knie legen, um einfach auch hier so ein Gefälle zu erstellen oder zu erschaffen. Und wenn diese 5 Schläge nicht ausreichend sind, würde man das Kind umdrehen, ein Säugling bis zum ersten Geburtstag circa, auf die Knie legen oder auf den Boden und mit 2 Fingern auf das untere Drittel des Brustbeins drücken, kräftig, 5-mal, so circa 2 bis 4 Zentimeter, je nach Umfang des Kindes. Bei dem größeren Kind würde man den sogenannten Heimlich-Handgriff anwenden. Also das Kind steht auf dem Boden, man legt die Hände von hinten um den Brustkorb des Kindes unterhalb des Rippenbogens und zieht von vorne nach hinten oben die Hände kräftig mit Zug nach oben. 5-mal auch. Mhm. Und das dann im Wechsel.
Das ist jetzt Worst Case, wenn diese Nuss sich so richtig schön in die Luftröhre legt und alles verstopft.
Genau.
Kann denn noch was anderes passieren?
Mhm. Unser Bronchialsystem zweigt sich ja nach unten hin auf wie so eine Wurzel oder ein umgedrehter Baum. Also wir haben die Luftröhre, die teilt sich dann erstmal in die 2 Hauptbronchien und die verzweigen sich dann immer weiter zu kleineren Bronchien und Bronchiolen. Diese 2 Hauptbronchien, die gehen in unterschiedlichen Winkeln ab. Auf der linken Seite kann man sich vorstellen, da haben wir im Brustkorb ja noch ein anderes wichtiges Organ, nämlich das Herz. Deswegen geht der weniger steil ab, der Bronchus, als der auf der rechten Seite. Das heißt, wenn wir kleinere Teile verschlucken, zum Beispiel so eine Erdnuss, die flutscht gerne so typischerweise in den rechten Hauptbronchus runter. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir durch die eine Lunge noch eine Teilbelüftung haben. Also das Kind ist nicht vollständig von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Aber wir haben natürlich das Problem, dass dann Fremdkörper ist und die Sauerstoffzufuhr ist natürlich nicht die, die sie ist mit 2 Lungen gleichzeitig. Das heißt, wenn der Gegenstand sich dort befindet, muss er auch entfernt werden. Er kann da zum einen natürlich die Luft, die Bronchien verschließen und entsprechend einen schlechteren Gasaustausch ermöglichen. Das ist die Akutsituation. Im Verlauf, wenn er da aber bleibt, gilt er als Fremdkörper und wird vom Körper bekämpft. Und wie macht der Körper das? Indem er eine Entzündungsreaktion auslöst.
Das heißt, ich kriege eine Lungenentzündung.
Ganz genau.
Also das bedeutet, wenn ein Kind sich verschluckt, an der Erdnuss zum Beispiel, die Gefahr steht einfach, dass so ein Teil auch in den Lungenflügel gegangen ist.
Genau, ja.
Und dass sich dann irgendwann da Bakterien bilden und eine Lungenentzündung entsteht.
Genau.
Wie lange brauchen diese Bakterien, bis die sich gebildet haben?
Ja, diese Bakterien sind ja da vorhanden, aber die machen dann vor allem eben eine Entzündungsreaktion, also durch körpereigene Zellen. Das dauert so 24 bis 48 Stunden. Also 48 Stunden nach so einem Verschluckereignis sind so der kritische Zeitrahmen, wo man auf bestimmte Warnsignale achten muss. Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Kind jetzt wirklich was verschluckt hat oder ob das vielleicht doch wieder rausgekommen ist, dann ist es auf jeden Fall erstens sinnvoll, das Ganze ärztlich einmal abklären zu lassen. Man kann das ganz häufig schon durch das Abhorchen der Lunge feststellen, ob dann Verschluss stattgefunden hat. Und zweitens ist es wichtig, auf Warnsignale zu achten, die hindeuten auf eine Lungenentzündung. Also kriegt mein Kind innerhalb der nächsten 48 Stunden Fieber, Schüttelfrost? Wird die Atmung schneller, angestrengter? Habe ich vielleicht Zeichen von einer Atemnot?
Und was passiert dann, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gefahren bin und dann wird da festgestellt oder man sieht vielleicht auch, oder ist irgendwie eine Nuss oder ein Stück Nuss in so einem Lungenflügel?
Ja, das kann man so direkt ja gar nicht feststellen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das abzuhorchen. Wenn ich jetzt wirklich einen Hauptbronchus verschlossen habe, dann habe ich einen ganz klaren Unterschied des Atemgeräusches von links nach rechts. wenn ich mir da unsicher bin und das gerne irgendwie bildlich festhalten möchte, dann gibt es die Möglichkeit, ein Röntgenbild zu machen. So eine Nuss besteht ja aber nicht aus Metall. Das heißt, die sieht man auf dem Röntgenbild erstmal gar nicht. Man sieht aber dann häufig eben ja sogenannte sekundäre Zeichen einer Aspiration. Also das bedeutet, dass vielleicht die Lunge hinter der Nuss so ein bisschen überbläht ist, dass da vielleicht Verschattungen sind. Und das sind dann schon erste Hinweise darauf, dass da tatsächlich noch was feststeckt. Und dann muss man tatsächlich, um diese Diagnose zu sichern, eine sogenannte Bronchoskopie, also eine Lungenspiegelung machen. Das macht man mit einem kleinen Schlauch, der mit einer Kamera versehen ist und wandert dann durch die Luftröhre, selbstverständlich in Vollnarkose beim Kind, durch die Luftröhre in die entsprechende Lunge und sucht das Aspirat.
Und wenn man das gefunden hat?
Da muss man es bergen.
Wie macht man das?
Da bin ich ehrlicherweise nicht hundertprozentig im Thema drin. Es gibt aber verschiedene Arten. Also es gibt, man muss natürlich aufpassen, dass man dabei das umliegende Gewebe nicht verletzt. Ne? Man möchte ja nicht, dass Luft aus der Lunge entweicht, indem man zum Beispiel in den Bronchus wirklich verletzt und dann perforiert, also ganz durchsticht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel mit so kleinen Körbchen das Ganze da rauszuholen oder mit Zangen. Aber da muss natürlich der entsprechende Operateur dann die angepasste Maßnahme dann ergreifen.
Ich fasse nochmal zusammen. Also ganze Nüsse, da ist die Gefahr einfach, dass die Luftröhre einmal komplett dicht machen, dass gar nichts mehr durch kann. Dann besteht aber auch die Gefahr, dass sowas mal durch die Luftröhre durchrutscht in einen Lungenflügel und es da zu einer Entzündungsreaktion
zum kommt.
Das
Beispiel,
sind so diese zwei Hauptgefahren bei Nüssen.
Genau.
Und jetzt komme ich zu unserem Titel von dem Podcast. Deshalb Nüsse nein, macht durchaus Sinn. Aber Nussmus sollte man schon geben.
Genau.
Wieso denn das?
Es gibt ja eine weitere Gefahr, die von Nüssen ausgehen kann. Und zwar reagieren ganz viele Menschen ja allergisch auf Nüsse. Gerade Erdnüsse, aber auch Haselnüsse, Walnüsse sind da so der Klassiker als potenzielles Allergen. Und deswegen hat man ganz, ganz lange in der Beikosteinführung und generell in der Ernährung von Kleinkindern empfohlen, Nüsse und auch andere potenzielle Allergene, also sprich Kuhmilch, Hühnereiweiß etc., so lange wie möglich aus der Ernährung rauszuhalten. Und mittlerweile weiß man, es ist totaler Quatsch. Je besser oder je eher ich das Ganze in die Beikost einführe, umso eher habe ich die Chance, dass der Körper entsprechend positiv drauf reagiert, keine Allergien entwickelt und dieses Lebensmittel einfach für sich akzeptiert und in seinen Ernährungsplan mit aufnimmt. Das heißt, wenn ich mit der Beikost starte, dann ist ja klassischerweise wird in Deutschland empfohlen, mit einem Gemüsebrei zu starten. Der wird dann aufgestockt mit Kartoffeln, Fleisch, wie auch immer, Getreide. Und dann würde man als nächsten Brei dann einen Abendbrei einführen. Und das ist ja in Deutschland typischerweise ein Getreidemilchbrei, den man dann noch mit Obst versetzt, weil das Eisen aus dem Getreide besser aufgenommen werden kann, wenn man es kombiniert mit Vitamin C. Und da ist eben heutzutage dann auch die Empfehlung, dass man in kleineren Mengen natürlich das Ganze auch mit Kuhmilch anmischen kann, also als erstes potenzielles Allergen, aber eben auch Nussmus zufügen kann, um eben der Entwicklung von Allergien vorzubeugen. Und da ist es auch völlig egal, was man da nutzt. Da kann man Erdnussmus, Mandelmus, Haselnussmus, da gibt's der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also das kann man alles natürlich immer in kleinen Mengen und dann eben auch aufbauend in der Menge auf jeden Fall mit einfüllen.
Jetzt muss ich noch mal ganz blöd fragen, weil ich habe null Allergien. Ich habe null Erfahrung mit allergischen Reaktionen. Ist es denn entscheidend oder wann entwickeln sich denn generell Allergien?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Kinder, die vorbelastet sind. Also wenn beide Eltern oder auch ein Elternteil ein sogenannter Atopiker ist, das bedeutet mit Allergien vorbelastet ist, Neurodermitis vielleicht hat, schon als Kleinkind hatte, sind die natürlich gefährdeter und können durchaus auch im ersten Lebensjahr schon Allergien entwickeln. Deswegen ist es entscheidend, dass man, wenn man solche Nahrungsmittel einführt, die immer erstmal in ganz kleinen Mengen anwendet. Denn wenn ich jetzt ein potenzielles Allergen habe und das Kind reagiert darauf und ich setze das gleich in großer Menge ein, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich eine allergische Reaktion bis hin zum allergischen Schock hervorrufe. Das heißt, wenn ich in einer kleinen Menge starte und ich registriere dann Zeichen von Allergien, also sprich vielleicht einen Hautausschlag oder dass doch die Zunge ein bisschen anschwillt etc. Dann wäre das ein Grund für mich, dieses Nahrungsmittel zu meiden und erstmal mit dem Kinderarzt darüber zu sprechen, ob ich das weiter anwenden kann oder nicht.
Wenn du jetzt immer sagst, kleine Menge, nehmen wir mal ein Hipglas. Mhm. Wie viel Nussmus würdest du denn da reinfunden auf so ein Hipglas?
Ich würde erstmal mit einem Viertel Teelöffel starten.
Und dann einfach unterrühren?
Genau, einfach unterrühren, mal für ein paar Tage ausprobieren, funktioniert das gut, dann mache ich einen halben Löffel, funktioniert das gut, kann ich auch einen ganzen Teelöffel reinfüllen. Also, genau, langsam steigern.
Wenn jetzt das Kind allergisch ist, ob durch die Eltern vorbelastet oder nicht, wann würde sich denn, du hattest hier eben von den Anzeichen gesprochen, wann würden die sich denn entwickeln?
In der Regel mit den ersten Kontakten bei einer Nahrungsmittelallergie.
Ja, wenn ich das jetzt so einfach als Mutter ausprobiere und teste und sage, ich probiere jetzt mal ein bisschen Mousse unterzumischen und es kommt so eine, also ich merke dann irgendwie, da verändert sich was an der Haut. Wie ist dann der weitere Ablauf? Gehe ich dann zum Arzt oder wie wird sowas getestet?
Wenn ich jetzt wirklich nur eine Hautreaktion habe und die eskaliert jetzt nicht total, dass das Kind also von oben bis unten eine Nesselsucht hat, ich habe keine Anzeichen von einer Atemnot, dann kann ich das erstmal abwarten und würde mich einfach am nächsten Tag dann mal beim Kinderarzt vorstellen und das davon berichten und einfach mal überlegen gemeinsam, wie man das jetzt angehen kann. Der typische Vorgang wäre dann, dass man das Ganze erstmal pausiert, also das Lebensmittel nicht mehr anwendet und dann vielleicht einige Monate später nochmal wieder ausprobiert. Wenn dann direkt wieder so eine Reaktion auftritt, dann kann man das als Bluttest entsprechend nachweisen beim Kind. Das Problem ist, dass nach erstem Kontakt mit so einem Lebensmittel ein Bluttest völlig sinnlos ist, weil Antikörper in der Hinsicht sich erstmal entwickeln müssen. Ein Allergietest bei Kindern unter 3 Jahren zu machen, ja, kann man machen, ist aber sehr oft nicht zielführend tatsächlich.
Ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast jetzt eben gesagt, früher wurde empfohlen, so spät wie möglich mit den Nüssen oder mit den Lebensmitteln anzufangen, auf die man allergisch reagieren kann. Und jetzt ist die Empfehlung, so früh wie möglich anzufangen. Ob jetzt ein Kind allergisch oder nicht ist, das entscheidet aber nicht, wann ich damit anfange.
Jein. Also je eher ich in kleinen Mengen den Organismus daran gewöhne, desto wahrscheinlicher ist es, dass er nicht drauf reagiert.
Mhm. Alina, korrigier mich nochmal. Wie gesagt, das ist absolut nicht mein Thema, was Allergie angeht. Aber wir testen oder wir als Eltern testen so früh wie möglich schon mögliche Allergiestoffe ab. Oder wie sagt man, checken es ab. Milch, Nüsse,
Hühnereiweiß,
mischen das in kleinen Formen unter, um einfach zu schauen, ist eine Reaktion da.
Genau. Es gibt natürlich Kinder, die einfach, wenn die wirklich eine schwere Allergie haben, auch im frühen Kindesalter darauf reagieren und dann wissen wir entsprechend Bescheid. Wenn wir aber das in kleinen Mengen einführen und die Kinder reagieren nicht drauf, dann können wir das im Verlauf eben steigern, um vorzubeugen, dass sich im Verlauf der frühen Kindheit eben eine Allergie darauf entwickelt. Da vielleicht noch kurz ergänzend, früher hat man auch immer empfohlen, so circa 5 Tage die Woche entweder Fisch oder Fleisch zu füttern in der Beikost. Davon ist man mittlerweile ab. Ist irgendwie alles nicht mehr so ganz zeitgerecht. Man kann aber Fleisch als Eisenquelle zum Beispiel super gut ersetzen durch Haferflocken oder andere alte Getreidearten, Dinkel zum Beispiel, Hirse. Das dann immer bitte kombinieren mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln, also zum Beispiel entsprechenden Gemüsen oder Obstsorten, um die Eisenaufnahme zu verändern. Und da ist dann zum Beispiel auch das ist vielleicht ganz wichtig, eine vegetarische Ernährung ist grundsätzlich möglich bei Kindern. Eine vegane ist nicht empfohlen. Warum? Weil wir nur durch tierische Produkte Vitamin B12 bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung unseres zentralen Nervensystems. Also stumpf gesagt, Kinder, die kein Vitamin B12 bekommen, die bleiben dumm. Also die büßen einfach an IQ ein. Und dementsprechend ist zum Beispiel Hühnereiweiß oder Kuhmilch in den entsprechenden Beikostprodukten super sinnvoll, um auch Fleisch dann eben zu ersetzen.
Ich glaube, da machen wir nochmal eine neue Podcast-Folge.
Klingt gut.
Vegetarisch-vegan interessiert mich sehr, auch wenn ich jetzt selbst aus dem Beikost, nicht nur ich, sondern auch mein Sohn aus dem Beikost, Alter mehr als raus ist.
Ja,
gerne. Haben wir schon die nächste Folge geplant.
Perfekt.
Super, vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss, ciao.